Ja, liebe Geschwister, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wir an diesem Ostersonntag uns hier versammeln dürfen. Wir möchten heute weitermachen mit dem zweiten Teil der Predigt. Warum sind wir Menschen so trügerisch und bösartig? Und gibt es noch eine Hoffnung? Da der erste Teil der Predigtreihe schon einige Wochen zurückliegt, anbei ein kurzer Rückblick, damit wir dann wissen, wie es weitergeht. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose bereits viele wichtige Dinge zu lernen sind, die die Weltgeschichte betreffen. Wir haben gelernt, dass dort zum Beispiel drinsteht, wie die Welt erschaffen wurde, wie die Menschen erschaffen worden sind. Wir reden dort und lesen dort vom Sündenfall und seine brutalen Folgen. Wir lesen von der Sintflut. Wir lesen aber auch vieles von der Geschichte vom Volk Gottes. Wir lesen aber auch, und das finde ich sehr interessant und eindrucksvoll, vieles über menschliche Beziehungen. Wir haben beim letzten Mal erzählt, dass es vier konkrete Erzählungen gibt im ersten Buch Mose, wo es auch um Brüderbeziehungen geht. Da ging es zum einen darum, dass wir über das erste Geschwisterpaar überhaupt gesprochen haben, nämlich über Kain und Abel. Wir haben über die Söhne Abrahams gesprochen, Ismael und Isaak, über die Söhne Isaaks, und zwar Esau und Jakob. Und wir haben uns auch die Geschichte der 12 Söhne Jakobs angeschaut. Interessant war, dass schon im ersten Buch vieles über Beziehungen steht, aber leider nicht unbedingt Positives. Wir haben gelesen, dass vieles über Streitigkeiten beschrieben wurde. Wir haben zum Beispiel diese Anomalie gehabt, dass immer die älteren Geschwister es waren, die mit den jüngeren Geschwistern Schwierigkeiten hatten. Warum auch immer. Und wir haben gesehen, dass wir Menschen in Wirklichkeit schon sehr schwierige Wesen sind. Wir haben gesehen, dass diese vier Erzählungen uns eigentlich einen Spiegel vorhalten, in dem wir sehen können, wie wir wirklich sind. Und was wir in diesem Spiegel sehen, ist nicht immer schön. Dort sehen wir zum Teil Eifersucht, Neid, Missgunst und verletzter Stolz. Das sind hauptsächlich die Treiber gewesen, die diese vier Erzählungen uns beschrieben haben. Und wir haben sogar gesehen, dass diese Treiber zum Mord führen können. Wir wissen, dass Kain sogar seinen Bruder deswegen umgebracht hat. Und da habe ich und haben wir uns die Frage gestellt, wieso ist das eigentlich so? Warum sind wir Menschen so? Eine genaue Analyse der Fakten ist für diese Beantwortung dieser Frage sehr wichtig. Wenn man nicht sauber analysiert, wird man schnell zur falschen Schlussfolgerung kommen. Und das kann sogar, wie wir wissen, lebensgefährlich werden. Ich möchte das mal anhand einiger Beispiele verdeutlichen. Ich möchte jetzt ganz konkret aufzeigen, wie falsche Analyse zur falschen Schlussfolgerung führt und was das bedeutet. Eine Schlussfolgerung ist normalerweise oder besteht normalerweise aus mindestens zwei Teilen. So können zum Beispiel Teile oder Prämissen zwar grundsätzlich alle wahr sein und trotzdem die daraus abgeleitete Schlussfolgerung falsch sein. Was meine ich damit? Ein Beispiel für eine falsche Schlussfolgerung. Alle Frauen atmen. Das ist Fakt, oder? Der Papst atmet auch. Zweite Prämisse. Beide Prämissen sind sachlich richtig. Aber die Schlussfolgerung daraus jetzt zu behaupten, der Papst atmet, also ist er eine Frau, ist falsch. Ein zweites Beispiel. Die Kriminologische Zentralstelle in Deutschland wertet auf Bundesebene Kriminalstatistiken aus. Daraus geht hervor, dass Kinder, die Gewalt erlebt haben, später auch häufig selbst gewalttätig werden. Diese Statistik beschreibt also ein Risiko, aber kein unanwendbares Schicksal. Die Gefahr besteht, das heißt aber nicht, dass jedes Kind, das Opfer von Gewalt wurde, eines Tages automatisch selbst zum Täter wird. Mit anderen Worten, Verbrechen werden von Menschen selbst begangen und nicht von ihren Lebensumständen. Es sind Menschen, die bewusst anderen wehtun wollen. Sie sind es, die stehlen, lügen und Kriege anzetteln. Schwierige Lebensbedingungen sprechen uns nicht von unserer Verantwortung für unsere Taten frei. Es gibt aber auch sachlich falsche Prämissen, die angesetzt werden, die auch zu falschen Schlussfolgerungen führen. Hier ist ein Beispiel, was wir alle gut kennen. Es gibt die Prämisse 1, die sagt, alle Christen glauben, dass die Bibel in allen Fragen absolut glaubwürdig ist. Eine Prämisse 2 ist, die Mitglieder des Vorstandes der EKD, das ist die Evangelische Kirche in Deutschland, sind alle Christen. Eine Schlussfolgerung könnte jetzt aber sein, der Vorstand der EKD glaubt auch, dass die Bibel in allen Fragen absolut glaubwürdig ist. Formal gesehen ist die Schlussfolgerung richtig. Alle sind Christen, Christen glauben alle an die Bibel, also werden auch die an die Bibel glauben. Das ist aber ein Fehler, denn die erste Prämisse war falsch. Es stimmt nicht, dass alle Christen glauben, dass die Bibel in allen Fragen absolut glaubwürdig ist. Das ist nicht korrekt und damit ist es auch nicht korrekt, dass wir sagen, der Vorstand der EKD glaubt das auch. Wir wissen nämlich, dass die EKD, wenn überhaupt die Bibel, lediglich in Glaubensfragen als glaubwürdig einstuft, aber nicht in allen Fragen. Merkt ihr, wie wichtig es ist, die richtigen Prämissen mit den richtigen Schlussfolgerungen zusammenzubringen? Es gibt aber auch so typische Argumentationskiller, die gemacht werden, um Menschen mundtot zu bekommen. Zum Beispiel gibt es dann so Aussagen wie, gibt es denn wirklich einen, der das glaubt? Kennt ihr diesen Satz? Es ist doch allgemein bekannt, dass. Oder jeder mit gesundem Menschenverstand weiß doch, dass das so nicht geht. Dann gibt es andere, die sogar ihre subjektive Meinung zu der richtigen Meinung festhalten wollen und sagen, zum Beispiel, das Bild ist rechteckig und wir sehen, das ist rund. Der behauptet das aber felsenfest und ist davon nicht abzubringen. Es ist ganz wichtig, sich immer im Kopf zu halten, wenn ich irgendwas behaupte und irgendwas schlussfolgere, macht euch richtig Gedanken, was die Prämissen sind. Es gibt zum Beispiel auch unbewiesene und falsche Aussagen wie, Jesus Christus hat nie gelebt. Ich kenne viele Menschen, die das behaupten. Jesus Christus hat nie gelebt. Und dann, Jesus Christus ist auch nie gestorben und dementsprechend auch niemals auferstanden. Wir feiern heute Ostern, aber wisst ihr, wie viele Menschen das wirklich glauben, dass heute Ostern darauf begründet ist, dass Jesus Christus gelebt hat, Jesus Christus gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist? Wir leben in einem aufgeklärten Land hier. Ich kann euch mal sagen, ich habe mir mal ein paar Zahlen angeschaut. In Deutschland ist das so, dass in Ostdeutschland nur 25% der Menschen das glauben. In Westdeutschland sind es noch mindestens 52%, die zumindest sagen, Ostern hat irgendwas mit Jesus Christus zu tun. Unter getauften evangelischen Kirchenmitgliedern lehnen sogar 30% die Auferstehung komplett ab. Die nennen sich Christen, die sind getaufte Christen, sagen aber zu 30% die Auferstehung, sowas gibt es nicht. Und bei den Katholiken ist es noch mindestens nur 15%, die das ablehnen. Aber auch da die Frage, in welcher Welt leben wir? Wie begründen die das? Wenn wir uns also mit dieser Frage beschäftigen wollen und das ernsthaft machen wollen, warum ist der Mensch so trügerisch und bösartig, brauchen wir für die Beantwortung dieser Frage die richtigen Prämissen und Fakten. Nur so können wir die richtigen Schlussfolgerungen und die richtigen Maßnahmen einleiten. Wir haben uns im ersten Teil auch angeschaut, wie die Wissenschaft und die Philosophie über diese Frage diskutiert. Und wir haben auch da festgestellt, dass es auch keine klare Meinung gibt. Vielleicht nochmal kurz ein paar neue Beispiele, die das nochmal untermauern. Und die eine Schlussfolgerung basiert auf der Prämisse, jeder Mensch ist von Natur aus böse. Wer glaubt das? Das glaubt zum Beispiel Immanuel Kant. Sagt euch das was? Ein deutscher Philosoph der Aufklärung, sowie unter anderem Professor der Logik und Metaphysik in Königsberg, der zu den bedeutendsten Vertretern der abendländischen Philosophie gehört. Er sieht seine Behauptung, nachdem der Mensch von Natur aus böse ist, von der Empirie, also von der Wissenschaft, bestätigt. Der Mensch kann nach dem, wie man ihn durch Erfahrung kennt, nicht anders beurteilt werden, sagt er. Das Böse ist somit der Naturzustand, den der Mensch allerdings nicht zu verantworten kann. Das sagt Kant. Reinhard Haller ist ein Gerichtsmediziner und Neurologe, der sagt, dass grundsätzlich in jedem Menschen Gewaltpotenzial steckt. Er selbst hat über 300 Mörder begutachten müssen. Der Neurologe und Psychiater ist auch Autor des Buches Die Seele des Verbrechens und sagt von sich aus, jeder Mensch ist von Grund auf böse. Erst durch die Erziehung und durch die Erfahrung wird er zu einem sozial verträglichen Wesen. Die Frage, wie viele Menschen im Laufe des Lebens böse werden, hänge natürlich davon ab, wie die Gesellschaft das definiere und welche Taten sie als schwer einstufen. Aber etwa jeder Zehnte wird irgendwann im Laufe seines Lebens straffällig. 1 von 10 Leuten. Und er sagt, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. So geht man davon aus, dass ca. 60% der Tötungsdelikte sogar nie bekannt werden. Also Haller und Manuel Kant sagen, der Mensch ist von Grund auf böse. Ein Wissenschaftler und ein Philosoph. Die andere Schlussfolgerung basiert auf die Prämisse, der Mensch ist erstmal gut. Anders als die Gerichtspsychiater Haller sind andere Experten der Meinung, dass der Mensch nicht böse ist. Der Mensch kommt ihnen zufolge unschuldig zur Welt und erst die schlechten Einflüsse seiner Umgebung lassen ihn zum Verbrecher werden. Der Mensch ist von Natur aus gut, sagt sogar ein ganz berühmter Philosoph, Schriftsteller und Pädagoge, Jacques Rousseau, der sogar die humanistische Pädagogik letztendlich ins Leben gerufen hat. Rousseau war der Auffassung, dass nicht der Mensch von Grund auf böse ist, sondern seine Umstände ihn zu einem bösen Verhalten machen. Die Lebensbedingungen eines Menschen bestimmen sein Handeln, so Rousseau. Wer hat nun recht? Wir wollen einfach nur die Frage beantworten, warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Und das haben wir in die Wissenschaft geschaut, wir haben jetzt in der Psychologie gesehen und es gibt verschiedene Ansätze. Der eine sagt das und der andere sagt das. Wenn ich jetzt aber für mich verstehe, was ich tun muss, muss ich doch erstmal verstehen, was das Problem ist. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns diese Frage genau anschauen und für uns eine klare Analyse haben. Ansonsten werden wir, egal was wir tun, nicht wirklich zur Lösung kommen. Was tun wir Christen, wenn wir nicht wirklich wissen, was wir tun sollen und diese Frage nicht beantworten können? Wir schauen in die Bibel. So mache ich das immer. Und ich kann euch sagen, die Bibel ist anders als die Wissenschaft und Philosophie sehr klar. Sie beschreibt sehr klar und beantwortet sehr klar diese Frage. Und da haben wir auch letztes Mal darüber gesprochen, dass die Bibel vom Grundsatz sagt, als die Welt geschaffen wurde und die Menschen geschaffen wurde, waren sie in einem sehr guten Zustand. Das heißt, als Gott uns geschaffen hat, war alles perfekt. Das hat Gott selbst in 1. Mose 1,31 bestätigt. Aber wie sah Gottes Bestandsaufnahme 1500 Jahre später aus? Da fällt sein Urteil total anders aus. Es war alles top und wir haben es dann doch geschafft, uns anders zu entwickeln. Das lesen wir bitte jetzt zusammen in 1. Mose 6, die Verse 5 und 6. Das ist zeitlich gesehen noch vor der Sintflut. Da sagt der Herr selbst über die Menschheit Folgendes. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde, und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Das muss sich so anfühlen, als wenn wir Kinder in die Welt zeugen, uns total freuen über diese Kinder und irgendwann mal uns die Kinder anschauen und sagen, was ist aus denen geworden? So muss er sich gefühlt haben. Ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht, Gott sei Dank. Aber so muss sich das anfühlen. Was Geliebtes zu machen und dann sieht man, was ist aus diesem Menschen geworden. 1. Mose 8, die Verse 19 und 22, hier machen wir jetzt einen Zeitsprung, sehen wir nach der Sintflut. Da ist die Beurteilung wie folgt, 1. Mose 8, 19 bis 22. Da sind wir nach der Sintflut. Alle Tiere, alles Gewürm und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche. Wir wissen, dass Gott als Strafe die Sintflut geschickt hat, weil er alles vernichtet hatte. Er wollte das nicht mehr sehen, was er da geschaffen hatte und war so unzufrieden, dass er alles platt gemacht hat, auf Deutsch gesagt. Nur Noah und seine Familie haben das überlebt. Also ein Neuanfang sozusagen. Und dann sagt er trotzdem aber, Noah aber baute dem Herrn ein Altar, als er aus dem Arche kam und nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Selbst nach der Sintflut, sagt er, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Also trotz Neuanfang, trotz Restart, ist das weiterhin seine Beurteilung. Auch König David, der bereits ca. 1000 Jahre vor Christus gelebt hat, sagt über dieses Thema, das lesen wir im Psalm 51, Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ein klarer Satz. König David sagt somit über sich, dass er nichts und dass er selbst zu nichts zu gebrauchen ist. Er ist in Schuld geboren und empfangen worden. Indem er das sagt, will er keine Schande auf seine Mutter bringen oder gar seine eigene Schuld abmildern. Er will damit nur sagen, dass er nicht nur Sünden begangen hat, sondern dass sein gesamtes Wesen sündig ist. Die Bibel ist hier ganz klar. Sie gibt nicht der Umwelt die Schuld daran, dass wir Menschen so sind, wie wir sind, sondern sie sagt, es ist unser Herz, der böse ist. Und das von klein auf. Mit Herz ist übrigens nicht unser menschliches Organ in unserer Brust gemeint. Mit Herz ist gemeint unser inneres Ich. Das, was uns treibt, das, was uns Gefühle und Wünsche herableiten lässt. Und es ist auch das, was unsere Urteile fällt und Entscheidungen trifft. Das ist mit unser Herz gemeint. Und ich finde das klasse, wenn so ein König David das über sich einfach so sagen kann. Ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Wisst ihr, warum habe ich diese Predigtreihe damals für mich entschieden, hier zu halten? Ich habe in den letzten Zeiten super oft die Diskussion mit Freunden gehabt, über den Glauben zu reden. Und da haben mir alle immer erzählt, wie sie versuchen, gute Menschen zu sein und wie sie sich Unterstützung holen und wie sie meinen, dass sie das alles in den Griff kriegen und weil sie meinen, dass sie Gott nicht brauchen. Und da habe ich denen immer gesagt, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Wisst ihr, warum ihr so seid, wie ihr seid? Bevor ihr diese Frage nicht beantwortet, könnt ihr doch gar nicht wissen, was euch helfen kann. Wenn ich nicht weiß, was mich zu diesem Menschen macht, der ich bin, wie soll mir dann helfen können? Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, vielleicht sollten wir das mal irgendwie mal so deutlich auch aussprechen, wo jeder Humanist natürlich sich den Kopf verdreht. Aber es ist wichtig, dass wir mal hier analysieren und festhalten bis jetzt, die Wissenschaft und die Philosophen streiten darüber. Die sind sich nicht eins, ob das schon von angeboren ist oder nicht. Aber die Bibel ist da klar. Und wo es richtig schön deutlich wird, finde ich, wo diese These richtig schön auch bewiesen wird, ist für mich, wenn man sich anschaut, wie Egoismus schon bei kleinen Kindern an den Tage kommt. Wer liebt die nicht, die kleinen Kinder? Eltern wissen das, Pädagogen können es bestätigen. Kinder sind tolle, kleine Persönlichkeiten. Kleine Menschen mit beeindruckenden Fähigkeiten. Sie sind neugierig, witzig und liebenswert, meistens. Ich war selbst ein Kind, also kann ich das so deutlich sagen. Ich weiß, von was ich rede. Kinder sind bezaubernde kleine Wesen, aber auch riesengroße Egoisten. Was meine ich? Sie streiten sich darüber, wer als erstes an die Reihe kommt. Sie verletzen sich gegenseitig, um ein bestimmtes Spielzeug zu ergattern. Es fällt ihnen schwer, anderen ein Geschenk zu gönnen, wenn sie selbst dabei leer ausgehen. Wer hat ihnen das beigebracht? Das hat ihnen keiner beigebracht. Das ist so. Kinder sind da und wir Eltern sind dafür da, sie gesellschaftsfähig zu machen. Kinder sollen lernen, Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen. Also hieran sieht man schon, wenn ein Kind schon so gepolt ist, dass das von klein auf schon so gepolt ist, dann muss man sich die Frage stellen, warum ist das so? Allerdings scheinen auch viele Erwachsene diese Lektion bis heute nicht wirklich gelernt zu haben. Das menschliche Herz ist böse, das zeigt sich nicht nur im Egoismus. Wir sehen das auch, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, wenn da was von Mord, Totschlag und Betrug beschrieben wird. Wir sehen das auch, wenn wir uns anschauen, wie wir alle von dem Bösen geprägt sind. Nicht jeder von uns begeht Raube oder Morde. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, merken wir doch selbst an uns selbst, wie wir manchmal auch böse Gedanken in uns haben. Unser menschliches Miteinander ist oft durchzogen von gestörten Beziehungen, Machtspielchen, Selbstverherrlichung, Neid und vom schlechten Reden über andere. Und jetzt ganz ehrlich die Frage, bist du manchmal nicht auch überrascht über dich selbst, wie schnell dir ein böser Gedanke in den Sinn kommt, wenn du über bestimmte Leute nachdenkst? Gott, unser Schöpfer, ist daher berechtigterweise sehr enttäuscht darüber, wie sich der Mensch, den er selbst perfekt geschaffen hat, im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Wir wissen heute aus der Bibel, dass diese menschliche Tragödie mit einem einzigen falschen Entscheidungspunkt eines einzigen Mannes begann. Alles Böse entstand, als sich Adam im Garten Eden aus freien Stücken bewusst gegen Gott gestellt hat. Adams persönliche Entscheidung, durch Hochmut getrieben, wie Gott sein zu wollen, brachte die Sünde und deren Folgen auf diese Erde. Adam wollte sein wie Gott. Wir können das alles im ersten Buch Mose, Kapitel 3, im Detail nachlesen. Leider gibt es auch heute noch sehr viele Menschen, die sein wollen wie Gott. Und das ist unser Problem. Das Ergebnis dieses Handelns sehen wir jeden Tag in den Medien. Erst dieser Sündenfall im Garten Eden hat uns unser menschliches Herz kaputt gemacht. Und zwar von Jugend an. Diese Tatsache gilt auch für mich und auch für dich. Also, Wissenschaft, Philosophie sind sie nicht eins. Die Bibel sagt, jeder Mensch kann und wird sich nie von alleine ändern können. Unmöglich. Die Bibel sagt, dass es nur eine einzige Ausnahme gab in dieser Menschheitsgeschichte, die nicht davon betroffen war. Wir wissen, von wem die Rede ist. Die Bibel sagt, baut eure Hoffnung nicht auf Menschen und menschlichen Weisheiten. Denn wie kann ein Mensch, der selbst böse ist, was Gutes entstehen lassen? Wenn wir ebenfalls dieser Schlussfolgerung von Gott glauben wollen, dürfen wir unser Glück also nicht bei den Menschen suchen und bei den menschlichen Instrumenten. Der Weg kann nur lauten, wie König David ihn selber gegangen ist, als er für sich diese Fakten zusammengesammelt hat und für sich gesagt hat, im Psalm 90, Vers 12 lesen wir das. Er hat gesagt und hat gebetet, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Martin Luther übersetzte diesen Vers in, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Schlussfolgerung von David war klar. Er wusste, dass kein Mensch ihm helfen kann. So war es auch für ihn wichtig, sich an den einen Gott zu wenden und dort um Hilfe zu bitten. Die meisten Menschen, die diese Schlussfolgerung von Gott und von David nicht teilen, und das ist leider die absolute Mehrheit hier auf dieser Welt, bauen all ihre Hoffnung logischerweise auf menschliche Weisheiten auf und nicht auf Gott. Da fallen so Stichworte wie die Wissenschaft wird das schon richten. Die Medizin wird das schon richten. Die Philosophie wird das schon richten. Ich glaube an das gute Herz der Menschen und so weiter. Wohin das aber alles bis heute geführt hat, können wir jeden Tag in den Medien lesen. Liebe Geschwister, bevor wir jetzt weitermachen, muss uns bewusst sein, und auch wenn wir mit unseren Freunden sprechen, wenn wir mit unseren Arbeitskollegen sprechen, wenn wir mit unserer Familie sprechen, es muss uns bewusst sein, dass diese Frage beantwortet werden muss. Ist der Mensch von Kind an schon böse oder wird der Mensch erst böse gemacht? Denn es ist ganz, ganz entscheidend. Wenn ich da nicht einen Nenner habe, wird alles, was danach kommt, wieder gut oder schlecht sein. Wisst ihr, ich bin auch jemand, der gerne mal guckt, was gibt es so für menschliche Weisheiten, wenn es um Gewicht geht, um Gesundheit geht. Ich habe da so einen Ruf, weil ich immer so ein paar Nachrichten durch unsere Familien-WhatsApp-Gruppe schicke, weil ich da wieder was gelesen habe, was auf menschlicher Basis ist. Aber wisst ihr, wie oft sich diese menschlichen Weisheiten auch innerhalb eines Jahres schon wieder verdreht haben? Mal sagen sie, das ist gut, dass du das zu dir nehmen sollst und dann ist es schon wieder ein paar Wochen später nicht mehr gut. Dann ist es gut, dass du Intervallfasten machen sollst und dann ist es doch nicht mehr gut. Das sind menschliche Weisheiten, was nicht schlecht ist vom Grundsatz. Aber wenn es um die Lebensfragen geht, wie werde ich glücklich, wie werde ich vernünftig, wie werde ich mein böses Herz los, dann sollten wir sehr vorsichtig sein, welche Instrumente ich wähle. Und die meisten suchen trotzdem noch irgendwelche Gurus auf, die irgendwas erzählen und meinen, die werden mir schon helfen können. Die Bibel sagt, kein Mensch kann dir helfen. Jetzt noch kurz drei Fragen. Gibt es eine Hoffnung noch für uns Menschen? Wir haben jetzt gerade erfahren, dass die Bibel schon ziemlich klar ist und sagt, wie wir Menschen sind. Wenn es Hoffnung gibt, woher kommt diese Hoffnung? Und wenn es die gibt und wir wissen auch, woher sie kommt, was heißt das für mich persönlich? Das Wort Hoffnung kommt in der deutschen Übersetzung der Schlachterbibel 174 Mal vor. Also Hoffnung, Hoffe und Hoffen. 174 Mal. Wir wissen, dass die frohe Botschaft des Evangeliums eine hoffnungsvolle Botschaft ist. Eine Botschaft, die mit Optimismus ausgeprägt ist und nicht mit depressiven Handlungen. Wisst ihr übrigens in diesem Zusammenhang, in welchem Buch der Bibel, wir haben ja 66 Bücher, wenn wir die Psalmen dazu nehmen, sind es 70, wenn man die jetzt einzeln aufteilt, in welchem Buch der Bibel kommt das Wort Hoffnung am meisten vor? Was schätzt ihr? Es kommt im Buch Hiob vor. Jeder, der das Buch Hiob kennt, weiß, dass das das brutalste Buch mit ist. Viele persönliche Schicksalsschläge. Wir wissen, dass Hiob alles verliert, was ihm lieb ist. Seine Kinder, sein Wohlstand, sein Ansehen, sogar seine Gesundheit. Und genau in diesem Buch kommt das Wort Hoffnung so oft vor, nämlich 14 Mal. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich glaube schon, dass das ganz bewusst so ist. Wir haben im ersten Teil der Predigt gesehen, dass wir 4 Beispiele hatten aus dem ersten Buch Mose, aus dem ersten Buch der Bibel, wo Brüder alles andere als vorbildlich gehandelt haben. Betrachten wir aber die Evangelien, also den Anfang des Neuen Testamentes, gibt es einen sehr guten Grund, Hoffnung zu haben. Und wisst ihr warum? Der Herr Jesus hat zuerst 2 Brüderpaare als Apostel berufen. Andreas und Petrus und Johannes und Jakobus. Petrus und Andreas waren Fischer, doch Jesus berief sie dazu, Menschenfischer zu werden. Ihre Verantwortung bestand darin, Christus nachzufolgen, während er seine Aufgabe war, sie zu Menschenfischern zu machen, die viel ausrichten würden. Ihre Nachfolge bestand nicht nur darin, ihm körperlichen Sinne nahe zu sein, vielmehr sollten sie dem Herrn auch hinsichtlich des Charakters ähnlich werden. Sie sollten einen Dienst als Bewährter ausüben. Was sie waren, war wichtiger als das, was sie sagten oder taten. Auch Johannes und Jakobus waren Fischer und wurden sofort seine Jünger. Sie verließen nicht nur ihre Arbeitsstätte, die ihnen ihren Lebensunterhalt sicherte, sondern auch ihren Vater. Dadurch bekannten sie, dass Jesus den Vorrang vor allen irdischen Bindungen hatte. Indem sie dem Ruf Christi folgten, wurden diese Fischer zu Schlüsselfiguren bei der Aufgabe, die Welt zu evangelisieren. Wären sie bei ihren Netzen geblieben, hätten sie nie was davon ihnen gehört. Und ein wichtiger Punkt hier, es ist in dieser Welt ein großer Unterschied, ob man die Herrschaftsstellung Jesu anerkennt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich gleich mitgegangen wäre, wenn Jesus mich gerufen hätte zu der damaligen Zeit. Diese 4 Brüder sind gegangen. Und durch Andreas, Petrus, Johannes und Jakobus und mit ihnen hat Gott Großartiges bewirkt, wie auch durch Jakob und Josef im Alten Testament. Denn diese Männer hatten ihre Hoffnung ganz bewusst auf den Herrn gesetzt. Diese Männer vertrauten blind auf das, was in 2. Chroniker Kapitel 16, Vers 9 steht. Was übrigens auch einer meiner Lieblingsverse ist in der ganzen Bibel. Dort heißt es nämlich, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Dieser Vers ist so eine hoffnungsvolle, hingebende Betrachtung, die uns, wenn wir das wirklich glauben würden, was hier steht, eigentlich alle keinen Stress mehr haben müssen. Wenn ich sicher bin, dass der Herr immer guckt, was aus mir ist, wo ich gerade bin, was ich gerade tue, und wenn er weiß, dass ich mich nur auf ihn verlasse, gibt es hier eine klare Anweisung, dass er gucken wird und mich mächtigerweise wird, mich nicht allein lässt. Dieser Christus, der Mensch wurde, schämt sich auch nicht unser. Er hat seine Jünger Brüder genannt. Wir haben im Alten Testament über Brüder gesprochen, die sie nicht gut verstanden haben. Der Herr Jesus nennt uns Brüder. Lesen wir dazu bitte mal Hebräer 2, die Verse 11 und 12. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Man muss hierbei aber beachten, dass der Herr Jesus vor seiner Auferstehung seine Jünger nie direkt mit dem Titel Brüder bezeichnet hat. Erst als der Herr den Preis für ihre und unsere Erlösung bezahlt hatte, wurden wir wahrhaftig seine geistlichen Brüder und Schwestern. Die Verwendung dieses Ausdrucks zeigt, dass der Herr Jesus sich völlig mit dem Menschen identifizierte, um ihm eine vollständige Erlösung zu geben. Der Herr selbst schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Wer von uns traut sich jederzeit, den Herrn Jesus Bruder zu nennen? Hoffnung ist also da. Ich habe einen Herrn, der mich sogar Bruder nennt und sich nicht für mich schämt. Woher kommt diese Hoffnung? Auch da gibt es drei Bibelstellen, die ganz klar belegen, wo wir sie zu suchen haben. Und da möchte ich gerne mit euch diese drei Stellen kurz angehen. Psalm 39,8. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen, ist die Frage des Psalmisten. Meine Hoffnung gilt dir allein. Die zweite Stelle, Psalm 146,5. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Und die letzte Stelle ist Psalm 62,6. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Also wenn wir nach irgendwas suchen, nach Hoffnung suchen, nach Lösungen suchen, sagt die Bibel ganz klar, an wen wir uns wenden sollen. Wenn wir nach Weisheiten suchen, wenn wir nach Problemlösungen suchen, sagt die Bibel ganz klar, an wen wir uns wenden sollen. Nur an Gott. Sie sagt sogar ganz klar, die Bibel, an wen wir uns nicht richten sollen. Das lesen wir in Jeremia 17,5. Dort heißt es nämlich ganz explizit, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Also klarer kann das die Bibel nicht äußern. Wir können unsere Hoffnung nicht von Menschen aus bekommen. Die können uns mal helfen, die können uns auch mit Sicherheit auch unterstützen in vielen Punkten. Aber die ewige Hoffnung, die klare Hoffnung kommt nur von Gott allein. Wir wissen, es gibt Hoffnung. Wir wissen, von wem wir sie kriegen. Es ist die Frage, was muss ich tun? Was müssen wir unseren Freunden erzählen, wenn sie die Probleme haben, die sie haben, wenn sie schon seit Jahren versuchen, ihre Probleme loszuwerden und merken, es funktioniert nicht? Dann müssen wir diesen Brüdern und Freunden erzählen, du musst eine geistliche Wiedergeburt erleben. Das ist das, was die Bibel sagt. Wir brauchen die geistliche Wiedergeburt der Seele durch den Geist und die Gnade Gottes. Das hat Jesus selbst bezeugt in Johannes 3, die Verse 5 und 6. Dort heißt es, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und auch Paulus bezeugt das in Titus 3, die Verse 4 bis 7. Da schreibt Paulus, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet, durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Das ist das, was wir unseren Freunden erzählen müssen. Die nicht wiedergeborene menschliche Natur befindet sich ohne göttliche Gnade in einer aussichtslosen Lage. Das will keiner hören, aber das ist die Wahrheit. Ich habe oft Schwierigkeiten gehabt, meinen Freunden das zu erzählen. Also ich habe nicht Schwierigkeiten, das zu sagen. Aber ich habe immer gemerkt, wie sie mich angeguckt haben und sagen, was willst du eigentlich von mir? Ich bin doch nicht böse. Und deswegen glaube ich, wenn wir mit dem Evangelium wirklich jemand erreichen wollen, müssen wir ganz vorne anfangen. Ganz vorne anfangen und denen erklären, du kannst das nicht alleine. Wer sagt das? Die Bibel. Glaube ich nicht. Aber es gibt sogar Wissenschaftler, die das sagen. Es gibt sogar Philosophen, die das sagen, aber das ist mir egal. Die Bibel sagt das. Und wenn ihr euch das mal anschaut, wenn man da nicht anfängt, haben wir ein Problem. Wir müssen unseren Freunden erzählen, dass wir unser Herz, unsere innere Gesinnung ohne Gottes Gnade nicht reparieren können. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir können sie gar nicht reparieren. Wir benötigen in diesem Fall ein ganz neues Herz. Das ist die Aussage, die wir tätigen müssen. Wenn das nicht angenommen wird, brauchen wir gar nicht weiterreden. Und das ist mir klar geworden in vielen Gesprächen. Wenn nicht klar wird, wie die Analyse, die Prämissen aussehen, und wenn man da kein Verständnis hat, kommst du nie zur gleichen Schlussfolgerung. Hesekiel 36, die Verse 24 bis 26 bestätigen dies auch. Dort heißt es, denn ich will euch aus den Heidenvölker herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euren Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz, kein repariertes Herz, ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus dem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Früher war das eine große Kunst, Autos reparieren zu können. Heute wird immer so gesagt, heute wird nur ausgetauscht. Ne? Kostet viel mehr Geld, wird nur ausgetauscht. Aber uns Menschen ist es genau das Richtige. Reparieren funktioniert nicht. Es muss ausgetauscht werden. Und das können wir nicht alleine. Selbst Jesus hat zu Nikodemus gesagt in Johannes 3, Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Nikodemus sollte verstehen, was Jesus meinte. Er musste erkennen, dass man wiedergeboren werden muss. Er musste verstehen, dass die menschliche Natur völlig unfähig ist, sich selbst aus ihrem gefallenen Zustand zu erlösen. Nikodemus musste erkennen, dass man heilig, rein und geistlich gesinnt sein muss, um ein Bürger des Reiches Gottes zu sein. Fassen wir zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Wir müssen verstehen, dass unser trügerisches und bösartiger Natur nur dann zum Guten transformiert wird, wenn wir die richtigen Mittel nutzen. Wir müssen erkennen, dass wir ein Problem haben. Und das ist schon das erste Thema, das erkennt nämlich keiner, dass er ein Problem hat. Und wir müssen erkennen, wenn wir es erkannt haben, dass wir es lösen müssen. Und dafür benötigen wir die richtige Analyse, die richtigen Fakten und Prämissen und jetzt kommt die richtige Schlussfolgerung. Wenn ich immer noch glaube, ich kriege das alleine gebacken und das meine Schlussfolgerung ist, habe ich verloren. Dann kann ich mich drehen, wie ich will, es wird nicht funktionieren. Und da müssen wir ansetzen, liebe Geschwister, wenn wir mit unseren bekannten Freunden sprechen. Das ist das Wichtigste, die richtige Analyse, die richtigen Fakten und vor allem die richtige Schlussfolgerung. Und wichtig, es geht hier nicht um eine Veränderung der Lebensumstände. Das ist manchmal nötig, aber es ist nicht das Entscheidende. Viele glauben immer nur, wenn ich jetzt das tue, geht es mir dann besser. Wisst ihr, habe ich dann doch mehr materielle Möglichkeiten, ich bin erfolgreicher. Das kann passieren, aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Was wir auch den Leuten erklären müssen, arbeite auch nicht selbst an dir allein. Versuche nicht aus eigener Kraft ein besserer Mensch zu werden. Natürlich kannst du dir vornehmen, freundlicher zu werden, großzügiger zu werden, geduldiger zu werden. Es ist toll, wenn das auch gelingt, aber glaub mir, wir können aus eigener Kraft es nicht schaffen. Viel wichtiger ist es daher, das eigentliche Problem auf den Grund zu gehen und es bei der Wurzel zu packen. Und auch das wirst du alleine nicht schaffen. Dafür brauchst du jemand. Wir haben gesagt, wir brauchen kein repariertes Herz, wir brauchen ein neues Herz. Und kann ein herzkranker Mensch sich selbst heilen? Also wirklich herzkranker Mensch. Kann er zum sagen, ich mache das jetzt alles selber in Ordnung? Er ist auf Hilfe angewiesen, und zwar in diesem Fall von Ärzten. Und genauso brauchen wir Hilfe, wenn wir das Böse in uns langfristig überwinden wollen. Denn im Grunde genommen gibt es nur eine Lösung für unser Herz. Wie schon gesagt, wir brauchen ein neues. Ein radikaler Neuanfang muss her. Es gibt auch einen Arzt, der dieses Herz auch erneuern kann. Und das ist der Herr Jesus Christus selbst, der sich in Lukas 5 auch als Arzt für genau diese Herzprobleme selbst definiert hat. Nicht den Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, hat er gesagt. Ich bin gekommen, nicht um die Gerechten zu berufen, sondern um Sünder zur Buße zu berufen. Jesus Christus ist der Spezialist für unser böses Herz. Dabei ist das Besondere an seiner Behandlungsmethode übrigens, dass er selbst die damit verbundenen Schmerzen getragen hat. Jeder, der mal eine OP hinter sich hat, weiß, was es bedeutet, wieder die Heilung zu erfahren. Und in diesem Fall war es sogar so, dass der Arzt selbst, der die Operation durchgeführt hat, bei sich selbst die Schmerzen hat finden lassen, nicht bei uns. Er ist vor über 2000 Jahren hat er den Himmel verlassen und ist auf die Erde gekommen. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wir haben es vorhin von Victor gehört. Er ist am Kreuz für uns gestorben, um uns zu befreien. Dies war möglich, weil er selbst als Gottes Sohn ein gutes und unschuldiges Herz hatte. Er brauchte kein repariertes Herz. Das Herz war schon perfekt bei ihm. Dadurch konnte er unseren Platz einnehmen und stellvertretend für uns sterben. Und 3 Tage später hat Gott ihn dann auch vom Tod auferweckt. Das ist das, was wir heute übrigens feiern. Und diese Tatsache, liebe Geschwister, ist unsere Chance für einen Neuanfang. Das ist das, was wir unseren Leuten erklären müssen, erzählen müssen. Das ist unsere Chance. Wenn wir Jesus unsere Schuld bekennen, schenkt er uns ein neues Herz und ermöglicht uns einen Neuanfang. Die Bibel beschreibt diesen Prozess in 2. Korinther 5, Vers 17 wie folgt, indem er sagt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Begonnen bedeutet, wir starten einen lebenslangen Veränderungsprozess, einen lebenslangen Heiligungsprozess. Denn alle, die sich hier umschauen, wir sind alle neu geboren. Und trotzdem merken wir, wie der Prozess weitergehen muss. Wir sind nicht gleich perfekt, aber wir haben neue, richtige Bedingungen. Und wie dieser Veränderungsprozess und Heiligungsprozess im Detail aussieht, sehen wir dann im 3. Teil dieser Predigtreihe. Liebe Geschwister, wer die Gnade Gottes begegnet, kann nicht unverändert bleiben. Wir alle haben diese Erfahrung gemacht. Wir wissen, wie wir vorher waren und wir wissen, dass wir jetzt, wenn wir Sachen tun, die nicht in Ordnung sind, dass das an uns nagt. Wo früher es keine Probleme gab, damit leben zu können, merken wir jetzt, es funktioniert nicht. Da ist irgendwas, was uns immer wieder daran erinnert, bring das in Ordnung. Bring das in Ordnung. Victor hat vorhin gesagt, bevor wir das Abendmahl genommen haben, prüft euch bitte. Das sagt der Herr an seine Gemeinde, weil er weiß, dass es so ist. Wir müssen uns immer wieder prüfen, immer wieder schauen, ist alles okay oder müssen wir was ändern? Deswegen dieser Prozess, dieser Neuanfang, der jetzt möglich ist, ist ein Veränderungs- und Heiligungsprozess, der ein Leben lang andauern wird. Dein Denken ist anders, dein Leben ist anders, dein Sterben wird anders sein, weil dein Blick ausgerichtet ist auf das, was dir versprochen ist. Ich habe von vielen gehört, die in Palliativstationen arbeiten, dass man schon merkt, ob ein Mensch, der kurz vor dem Sterben ist, ob der Christ ist, also ein wiedergeborener Christ ist oder nicht. Viele Menschen liegen da und haben keine Angst vor dem Tod. Viele andere Menschen haben sehr viel Angst vor dem Tod. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Wenn du wirklich mit Gott gehst, wirst du anders leben, wirst du anders denken und du wirst auch anders sterben, weil dein Blick auf das ausgerichtet ist, was dir versprochen wurde. Ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit dem, der deine Erlösung von Sünden bewirkt hat und dir somit ein neues, aufrichtiges Herz geschenkt hat, ist wirklich erstrebenswert. Diese Tatsache wusste auch König David, als er Folgendes schrieb in Psalm 32, die Verse 5 bis 11. David schreibt, da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf den du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich zu richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber dem Herrn vertraut, dem wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jubelt alle, die ihr ein aufrichtiges Herzen seid. Ich möchte abschließen mit Römer 15, Vers 13. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Und das heißt genau so hier. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch alle mit Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Liebe Geschwister, wir haben ein großes Fest zu feiern heute. Das ist das größte, wichtigste christliche Fest. Der Herr hat alles erledigt, was zu tun war. um uns komplett neu zu machen. Manchmal glaube ich, dass wir selbst noch jemanden brauchen, der uns das immer wieder sagt. Ihr seid neue Menschen. Und wir sehen immer das, was gerade nicht läuft. Aber glaubt mir, wenn ihr euch zwei Sachen merkt, und dann könnt ihr auch alles wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe. Das eine ist, bitte macht jeden klar und euch selber klar, wir können es alleine nicht schaffen. Keine Chance. Du wirst suchen und suchen und suchen und du wirst immer depressiv werden, weil du wirst die Lösung nicht finden. Wir schaffen es nicht alleine. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Das gilt aber nicht nur für die Heiden, die nicht an Gott glauben. Das gilt auch für uns, die wir Christen sind. Auch wir meinen, weil wir Christen sind und Gott haben und alles ist toll, dass alles funktioniert alleine. Nein, das gilt auch für uns. Auch wir brauchen Hilfe. Auch wir brauchen den einen oder anderen, der uns wieder daran erinnert und sagt, komm, dafür gibt es ja Geschwister. Nicht umsonst hat der Herr Jesus die Gemeinde geschaffen, weil er nicht wollte, dass wir das alleine durchziehen müssen. Aber glaub mir, wenn wir den Menschen nicht klar machen, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, andere Menschen zu helfen, dann fehlt die größte Prämisse. Und daraus wird immer eine falsche Schlussfolgerung gezogen werden, die uns nicht wirklich glücklich macht. Wenn wir aber die richtigen Prämissen formulieren und die richtige Schlussfolgerung ziehen, die da heißt, du brauchst ein neues Herz, kein repariertes Herz, und du schaffst das nicht alleine, dann haben wir eine gute Voraussetzung, dieses Osterfest auch so zu feiern, wie es gefeiert werden sollte. Dass wir uns selbst Mut machen, aber auch anderen Mut machen können, weil wir die richtige Schlussfolgerung gezogen haben. Amen.